Lieber Günther, eine Warnung. Leider sind die Folien fast alle auf Englisch, weil ich, seitdem ich emeritiert bin, keine Sekretärin mehr habe, die mir das alles aus den Originalpublikationen hätte übersetzen können. Aber ich werde Sie unterstützen und den Text mit Ihnen auf Deutsch auch durchgehen. Das ist der einzige wirkliche Nachteil, wenn man emeritiert, dass man keine Struktur mehr hat, sprich Sekretariat. Das fehlt dann händeringend. Man betet darum, dass einem irgendjemand eine Folie macht, weil man ja auch kein Instrumentarium mehr oder nur mangelhaftes Instrumentarium im Vergleich zur Klinik zu Hause hat. Ja, wir beginnen. Und ich hoffe, dass auch die in der letzten Reihe noch einigermaßen lesen können. Stand ist, dass die diagnostischen, therapeutischen Möglichkeiten bei Krebs sich in den letzten Dekaden deutlich verbessert haben. Aber was ist geblieben? Es ist geblieben, dass Krebs eine lebensbedrohliche Erkrankung ist und dass die Behandlung natürlich auch erhebliche Einbußen für den Menschen bedeuten kann, nicht muss, aber es in der Regel tut. Also allen bekannt mit Schmerz, Übelkeit, Appetit und so weiter und so weiter. Aber natürlich auch die ganzen üblichen kognitiven und psychischen Einbußen, sodass nicht überraschend alle Krebspatienten eigentlich eine reduzierte Lebensqualität berichten und in einem erheblichen Ausmaß, zumindest im Beginn der Erkrankung, ein übliches Ausmaß an Trauerreaktion und Ängsten zeigen, wie wir Menschen das immer zeigen, wenn wir mit schweren Dingen im Leben belastet werden. Das ist üblich, das ist so. Das heißt, wir müssen, wenn wir über Depressionen reden, dieses übliche Geschehen, vielleicht nennt man es einfach im Englischen Distress-Syndrom, also einfach eine Belastung durch eine schwere lebensbedrohliche Erkrankung, abgrenzen von einer klinischen Depression, weil das ist was anderes. Eine Trauerreaktion, wie wir Menschen sie alle bei gravierenden Dingen erleben, hält eine gewisse Zeit an, hat eine gewisse Schwere, aber sie erreicht nie die Schwere in der Regel einer langanhaltenden klinischen Depression. Dort sind die Kriterien ganz klar, mindestens 14 Tage oder 4 Wochen kontinuierlich, nicht wie bei der Trauerreaktion, einen Tag besser, einen Tag schlechter und so weiter, kontinuierliche entsprechende Symptome, wie wir sie bei der klinischen Depression haben. Okay, soweit erstmal die Aufteilung. Wenn wir nämlich die Distressreaktion untersuchen bei Patienten nach einem halben Jahr oder nach mehreren Monaten nach der Krebsdiagnose, finden wir Häufigkeiten von 60%, 70%, 80%. Es entspricht der menschlichen Natur, dass sie so entsprechend reagiert. Wenn wir Depressionen, wirkliche klinische Depressionen haben, ist es natürlich weniger. So, jetzt müssen wir uns fragen, wie häufig sind denn klinische Depressionen überhaupt in der Bevölkerung, unabhängig von der Krebserkrankung? Und dann kommen wir auf Zahlen. Ich habe hier in unserer Arbeit zitiert, also eine große englische Studie, Mental Health Report, die werden jedes Jahr ungefähr gemacht, über Tausende, Zehntausende von Menschen und Patienten nach diesen klinischen Kriterien. Und dann kommen wir auf eine Zahl von etwa 4, 4,5%, dass in der Normalbevölkerung eine klinische Depression vorhanden ist. Das ist schon sehr viel. Das heißt, die Depression im klinischen Bereich ist vermutlich eine der häufigsten Erkrankungen, die wir in der Medizin haben. Weil wenn Sie rechnen, dass Innsbruck meinetwegen 100.000 Einwohner hat, dann haben wir hier und heute 4.500 Menschen in Innsbruck, die klinisch depressiv sind. Das ist eine große Zahl. Und jetzt wird deutlich, warum die Gesamtversorgung, Psychiatrie, Psychotherapie einen so hohen Stellenwert besitzen sollte, weil wir so viele Menschen haben, die an diesen Erkrankungen leiden. Ich habe ja letztes Jahr darüber berichtet, wie diese Zahl im Pflegepersonal durch Corona deutlich gestiegen ist. Nämlich um einen 2- bis 3-fachen Wert. Okay. Wenn wir also über klinische Depression sprechen, haben wir erstmal die Zahl, wie häufig ist sie in der Normalbevölkerung. Dann müssen wir uns eine zweite Frage stellen, wie häufig ist sie, wenn zwei Erkrankungen gleichzeitig auftreten. Das nennt man in der Medizin Komorbidität. Also wir haben die Erkrankung A, Krebserkrankung, und die Erkrankung B, Depression, klinische Depression. Wenn wir jetzt höhere Zahlen haben, müssen wir uns überlegen, das werde ich im Laufe des Vortrags mit Ihnen tun, woher kommt das, dass A und B nicht nur statistisch zusammenhängen, weil sonst müssten wir sagen, bei den Krebspatienten haben wir auch eine Häufigkeit von 4-5%, wäre die statistische Wahrscheinlichkeit. Bei der Komorbidität, der Begriff geht auf Feinstein zurück, aus den 60er Jahre, können wir mehr haben, und dann müssen wir überlegen, wenn diese Komorbidität gegeben ist, was bedeutet die? Hat die Einfluss auf die Erkrankung? Also sprich jetzt in unserem konkreten Fall, wenn wir Depressionen, klinische Depressionen haben, verändern die das Krankheitsgeschehen, ist gleich die Tumorerkrankung. All das müssen wir uns fragen. Wenn wir andere chronische Erkrankungen anschauen, am besten untersucht ist in der chronischen Medizin, der chronischen Erkrankung der Diabetes mellitus, dass die Komorbidität mit Depressionen deutlich erhöht ist. Für Diabetes mellitus, unterschiedliche Studien auch wieder, finden Häufigkeiten von 10-15%. Sie erinnern sich, 4-4,5% ist die Normalbevölkerung. Das heißt, Sie haben bei Diabetes mellitus etwa die 3-4-fache Häufigkeit einer klinisch relevanten Depression. Okay. Dann fragen wir uns, was sind für die Diabetiker jetzt in diesem Fall die Konsequenzen? Weil für die onkologischen Patienten ist es noch nicht so gut untersucht, weil es auch viel schwieriger ist. Dann lesen Sie, dass wenn Depression und Diabetes vorhanden sind, wir eine höhere Symptomlast haben, also die Diabetiker haben viel stärkere Symptome, beginnen von den Blutdruckschwankungen über viele, viele andere Symptome. Sie haben eine reduzierte Funktion insgesamt. Sie haben deutlich höhere medizinische Kosten. Und sie haben eine schlechtere Prognose. Das ist hochrelevant. Das heißt, allein diese Daten bedeuten, wenn es für Krebs ähnlich stimmt, und in vielen Teilen ist es ähnlich und vergleichbar, heißt es dringend, bei jedem Diabetiker sollte unbedingt die klinische Depression behandelt werden, weil es geht ihm schlechter, er kostet mehr und er lebt viel, viel schlechter. Also das heißt, es muss einfach behandelt werden, aus medizinischen Gründen. Gut, jetzt kommen wir zur Häufigkeit von Krebs und Depression. Jetzt sind wir leider weiter in der englischen Sprache. Wie gesagt, ich habe es nicht mehr übersetzen und machen können. Ich habe mit einem Kollegen eine systematische Übersichtarbeit gemacht, die eben Open Access natürlich, also zugänglich für alle ist. Jeder kann sich das runterladen. Sie kriegen auch die Dateien im ÖGPO-Netz und können dann nochmal nachschauen, wenn Sie ein Bedürfnis haben. Was haben wir gemacht? Wir haben alle Studien zur Krebs und Depression zwischen 2005 und 2019 ausgewertet. Ich kann Ihnen sagen, das ist eine heroische Arbeit. Es gibt nämlich etwa 3000 Papers, bis man dann auf eine Zahl von etwa weniger rauskommt. Und zum Schluss sind es dann immer noch fast 300 Papers, die man wirklich auswerten kann und wo wirkliche Daten, die vergleichbar sind, drinstehen. Da können Sie ja messen, das macht man einmal im Leben, aber kein zweites Mal. Da sitzen Sie Monate und lesen nur Papier, Papier, beziehungsweise Computer, Computer, Computer heutzutage. Also das ist schon sehr aufwendig. Das heißt, insgesamt haben wir 204 Artikel, die die methodischen Kriterien erfüllt haben, also sorgfältige Untersuchung, repräsentative Stichprobe, Beschreibung aller und so weiter und so weiter. Damit will ich Sie nicht aufhalten. Und insgesamt haben wir dann einbezogen 210 Samples, in einigen Publikationen waren Doppelsample, und insgesamt sprechen wir hier jetzt von 281.000 Patienten. Das ist repräsentativ, das heißt, die Ergebnisse gelten für alle. Sie gelten also nicht nur für unseren Kulturbereich. Weil da sind auch viele Untersuchungen dabei aus dem asiatischen Raum. Die Chinesen sind zum Beispiel mittlerweile ganz aktiv in der Forschung, wirklich aktiv und auch machen auch wirklich gute Forschung. Es sind sogar einige afrikanische Länder, natürlich vorwiegend Südafrika dabei. Amerika hat ihre ganzen Nationalitäten und unterschiedlichen Ethnien natürlich auch untersucht. Das heißt, wir können sagen, die Untersuchungsergebnisse sind repräsentativ nicht nur für den westlichen Raum, sondern sie sind eigentlich für alle wesentlichen untersuchten Länder dieser Erde relativ repräsentativ. Es unterscheidet sich die Häufigkeit zum Schluss für Saudi-Arabien, auch da gibt es 2, 3 Studien, von Österreich praktisch nicht. Es gibt einige Länder, die sind viel höher, die sind Ausreißerländer, die können wir nicht so werten, aber prinzipiell ist es überall gleich. Das heißt, überall regiert die Conditio Humana, nämlich das menschliche Sein, über alle Kulturen, über alle Menschen hinweg. So, jetzt sehen Sie die erste umfassende Analyse. Das wird mit Zuverlässigkeitsintervallen und so weiter berechnet. Das ist uns jetzt nicht wichtig. Hier sind jetzt die Häufigkeiten der klinischen Depression für die wesentlichen Tumorerkrankungen aufgeführt. Dann sehen Sie, dass die geringste Häufigkeit der klinischen Depression bei den Hauterkrankungen ist. Mit einer Streuung, aber ungefähr bei 8%, das heißt ungefähr doppelt so viel wie bei der Normalbevölkerung. Jetzt müssen wir uns fragen, warum ist die Hauterkrankung so ein Ausreißer gegenüber allen anderen Erkrankungen, in denen die Häufigkeit etwa bei 15, 16, 17, 18, 19, 20% liegt. Und dann gibt es noch einige, die sind besonders relevant, häufig. Fangen wir mit den Hauterkrankungen an. Ganz einfach, alles hochprognostisch Gute. Melanom war nicht dabei, sondern nur die prognostisch guten Erkrankungen. Und dann verstehen wir, dort sind die Menschen weniger von der Krebserkrankung betroffen und haben demzufolge eine geringere Depression. Bei der Prostata haben wir häufig den Männereffekt. Männer sind nicht gerne depressiv. Die entwickeln aber komorbide andere Störungen. Das ist in der Psychiatrie gut untersucht. Die Depressionshäufigkeit ist ja in der Normalbevölkerung immer im Schnitt 2 Frauen, 1 Mann. Das ist allgemein fast in allen Ländern dieser Erde gültig. Da gibt es viele Fragen, warum sind die Frauen häufiger betroffen und so weiter. Wenn wir aber andere psychische Erkrankungen dazurechnen, zum Beispiel Substanzmissbrauch, Alkohol und so weiter, dann ist das Verhältnis nicht mehr 2:1, sondern 1:1. Das heißt, die Männer mögen keine Depression, aber haben häufig andere Probleme. Okay, das könnte bei der Prostata sein. Das heißt, die Männer geben in der Regel nicht gerne zu, dass sie Depressionen haben. Das heißt, die beiden müssen wir etwas gesondert betrachten. Wenn wir aber alle anderen betrachten, dann kommen wir auf diese Häufigkeit, Sie sehen es, von 15 bis über 20%. Und dann gibt es noch einige Erkrankungen, die besonders häufig mit klinischer Depression einhergehen, das sind die Gehirntumore. Naja, nicht. Wenn das Gehirn direkt häufig durch maligne Erkrankungen beeinträchtigt ist. Die hämatologischen, die eine ungemein eingreifende Behandlung natürlich häufig erfordern. Und warum es die kolorektalen sind, vielleicht weil es mit der Essenz des Menschseins, mit der Ausscheidungsfunktion und allem zu tun hat, weiß ich nicht. Können wir viel darüber diskutieren. Ist aber Fakt. Aber generell können wir jetzt sagen, und das ist die Take-Home-Message für Sie, die Häufigkeit einer klinischen Depression bei Ihren Patienten ist etwa mindestens das 4-fache von der Normalbevölkerung. Und das ist sehr viel. Das heißt, im Schnitt ist jeder 6., den Sie in der Praxis, in der Klinik sehen, klinisch relevant depressiv. Das ist viel. Weil wenn Sie pro Tag 100 Ambulanzpatienten hätten, was man ja häufig Gott sei Dank nicht haben muss, oder 60, dann wären Sie immerhin 10. Und das ist viel. Okay. Jetzt müssen wir uns fragen, wie werden denn die Diagnosen gestellt? Das ist eine methodische Arbeit natürlich auch. Und wir müssen uns fragen, wie wird eine Depression diagnostiziert in diesen Studien? Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Der eine Ansatz ist die Chart-Based Diagnosis. Das heißt, in der Krankenakte wird vermerkt, der Patient X ist depressiv. Das sind dann die großen Studien, die in Amerika oder wo auch immer auf dieser Welt gemacht werden, wo sozusagen im Studienprotokoll das dann festgehalten wird, der ist depressiv. Da müssen wir uns fragen, wie zuverlässig ist das? Und da können wir darauf sagen, die Zuverlässigkeit kann sehr hoch sein, wenn nämlich ein Fachmann diese Chart-Based-Diagnose stellt. Das ist aber häufig nicht der Fall, sondern es wird von jemand anders, nämlich dem behandelnden Arzt aus der Urologie, Onkologie, wo auch immer gestellt. Und der ist in der Regel mit der Diagnose einer klinischen Depression nicht so vertraut, weil wenn ich eine wirklich gute Diagnose stellen will, brauche ich mindestens eine halbe Stunde, um das auszufiltern. Das heißt, die Chart-Based-Diagnoses können sehr gut sein, sie können aber auch nicht so gut sein. Da sehen wir nämlich, dass zum Beispiel die kolorektalen Tumoren hier bei den Chart-Based-Diagnosen plötzlich nur noch 7% sind. Vorher haben wir gesehen, die sind 30%. Das heißt, die haben das alle nicht gesehen. Die haben das einfach nicht gesehen. Die haben gesagt, dem geht's gut, wunderbar, Depression sehe ich nicht. Die anderen Erkrankungen, sehen Sie, sind durchaus adäquat. Das heißt, da sind meistens Fachleute in der Klinik vor Ort gewesen, die dann auch die Diagnose gestellt haben, das heißt ein Psychologe oder Psychiater, die dann auch das in dieser Studie mit aufgenommen haben. Gut, jetzt kommen wir zu den Interview-Based-Diagnosen. Das ist in der Psychiatrie der Goldstandard. Ich führe als Psychiater ein Interview mit einem Patienten durch oder als Psychologe und halte dann fest, welche Diagnose der hat. Unveränderter Goldstandard gegenüber allem. Der Goldstandard hat nur einen Nachteil, nämlich die Diagnose selber. Weil häufig werden ICD- bzw. DSM-Diagnosen gestellt und viele andere depressive Störungen, die nicht zu dem Spektrum der Diagnose gehören, werden weggelassen. Also häufig läuft es darauf hinaus, dass es nur eine depressive Episode in unserer Sprache diagnostiziert wird und alle anderen werden weggelassen, obwohl sie klinisch relevant und schwer sind. Deswegen haben wir uns für den ganzen Artikel nicht auf eine Diagnose festgelegt, sondern haben gesagt, ein klinisch relevantes depressives Syndrom. Dennoch, auch wenn wir hier davon ausgehen können, dass einige Depressionen, und zwar nicht gerade wenige, weggefallen sind, dann sind sie trotzdem, dass in den Interview-Based-Techniken es insgesamt wieder auf diesen Prozentsatz von jeder sechste Patient ist klinisch relevant depressiv hinausläuft. Und auch hier haben wir wieder ein gut aus verstehbares Ergebnis, dass die Tumoren des Head and Neck, also was heißt das wieder auf Deutsch? Die ganzen HNO-Tumoren, ja, dass die natürlich eine hohe Häufigkeit haben. Die haben eine hohe Häufigkeit, weil die Menschen schon vorher meistens psychisch krank sind. Ein Großteil der HNO-Patienten hat ja vorher schon eine Tabak- oder Nikotin. Abusus oder Abhängigkeit hat häufig eine Alkoholabhängigkeit und. Und demzufolge sind hier natürlich die Raten für die klinische Depression und natürlich durch die hocheingreifende operative Therapie, wenn Ihnen das halbe Gesicht weggenommen wird, klar, dann haben Sie hohe Quoten. Okay, das, was am häufigsten gemacht wird, sind Fragebögen. Das ist hier weg durch die Kopie Questionnaires. Es gibt unterschiedliche Fragebögen, den Beck-Depressionsskala. Am meisten wird international angewandt die Hamilton Anxiety and Depression Scale. Das ist so die häufigste. Die sollte man auch verwenden, wenn man international das publizieren will, weil die am besten vergleichbar ist. Da gibt es einfach viele, viele Ergebnisse dazu. Wenn wir uns die anschauen und wieder fragen, wie sind die Ergebnisse für das, wenn der Patient sich selbst beurteilt. Also jetzt haben wir die Fremdbeurteilung gehabt, der Psychiater, Psychologe beurteilt und jetzt haben wir die Selbstbeurteilung. Wir wissen durch alle Studien, dass der Zusammenhang zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung, und das gilt jetzt nicht nur für die psychische Störung, das gilt auch für die humanmedizinische Störung, nicht sehr hoch ist. Da haben wir nämlich eine Übereinstimmung etwa von 60, maximal 70%. Das heißt immerhin 40% sagen was ganz anderes. Wie gesagt, nicht nur für die psychischen Störungen, gilt auch für alle anderen. Okay, Jetzt sind wir bei den Questionnaires und da bahnt sich ein ähnliches Ergebnis an. Sie sehen, die Männer wollen nicht so recht sich als depressiv einschätzen. Alle anderen liegen dann etwa um die 15, zum Teil auch noch deutlich höher. Hier sind die kolorektalen Tumoren, die da durchschlagen. Und im Vergleich zu anderen sind es gleich 2700, sind etwa zwischen 15% und 20%. Und Sie sehen, das entspricht dann in etwa auch mit den Interview-Based. Aber hier werden eben alle klinischen Symptome aufgenommen. Gut, das haben wir gehabt. So, jetzt müssen wir uns fragen, jetzt haben wir das Ergebnis, das ich jetzt mit Ihnen nochmal sammle. Jeder sechste Patient im Schnitt, einige Ausnahmen, hat eine klinisch relevante Depression, unabhängig von der Frage, welche psychiatrische Diagnose dahinter steckt, ob das jetzt eine depressive Episode, ob das eine schwere Anpassungsstörung, bla 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 ist. Völlig gleich. Jetzt müssen wir uns als nächstes fragen, und das ist der nächste Teil, wieder eine neue Studie, wieder viel, viel Arbeit. Warum werden denn diese Menschen krank? Was ist der Hintergrund? Im Medizinischen würde man sagen, die Äthiologie, die können wir hier jetzt natürlich nicht untersuchen, aber wir können die assoziativen Faktoren, die sogenannten Risikofaktoren untersuchen. Wir können fragen, und das ist ja für uns alle die wichtige Frage, wir können nicht bei jedem Patienten in der onkologischen Ambulanz oder Praxis ein ausführliches psychologisch-psychiatrisches Interview machen. Das dauert einfach wirklich mindestens eine halbe Stunde. Das können wir nicht. Das heißt, wir brauchen einen Anhalt darüber, wer ist gefährdet und wer ist nicht gefährdet. Und warum ist er gefährdet? Damit wir die besser untersuchen. Weil nur Fragebögen verteilen ist sicherlich auch nicht die Lösung. Gut, hier sind alle wesentlichen Risikofaktoren gesammelt worden in unterschiedlichen Studien. Und Sie sehen, da sind soziodemografische Faktoren dabei, Frauen zum Beispiel versus Männer, soziale Faktoren, ich lebe allein versus ich lebe nicht allein, die ganzen psychologischen Faktoren und natürlich die somatischen Faktoren, Schwere der Erkrankung und, hat das einen Einfluss? Und welchen Einfluss hat das? Die sind unterschiedlich gewichtet und das haben wir jetzt untersucht. Das ist auch wieder eine ausführliche Publikation, die erst jetzt im Februar erschienen ist. Und da sehen Sie, es sind unglaublich viele Faktoren. Und jetzt ist die Schwierigkeit, das wieder statistisch auszuwerten. Mit den Gutachtern, das ist ein High-Ranking Journal gewesen, haben wir viele Diskussionen geführt, weil es ist praktisch nicht möglich. Weil die eine Studie vergleicht was, was die andere Studie wieder nicht vergleicht. Das heißt, wir müssen irgendeinen Konsens finden, wie wir das Ganze auswerten. Den Konsens, den wir dann zum Schluss gefunden haben, ist, es ist in 40 Studien die Ethnizität der Menschen berücksichtigt worden. Also kaukasisch versus black people versus und so weiter und so weiter. Und von diesen 40 waren 11 Studien positiv in der Assoziation. Also das heißt, haben einen Zusammenhang zwischen der Ethnie und dem Auftreten als Risikofaktor der Depression gefunden. Das ist nicht viel. Und einen richtigen Zusammenhang haben nur 2 gefunden, 7 haben keinen Zusammenhang. Das heißt, die Ethnizität, und das habe ich Ihnen ja vorhin schon gesagt, bringt eigentlich wenig. Wir müssen genauso den aus der Türkei oder den aus Südsahara oder den aus Norwegen, alle haben letztlich ein vergleichbares Risiko. Kein Unterschied. Wenn wir das Geschlecht anschauen, das ist natürlich klar, alle Studien berücksichtigen das Geschlecht, weil das gehört zum Studiendesign dazu, dann finden wir nur wenige Studien, die einen deutlichen Zusammenhang finden, nämlich von 40 Studien sind es 9, die sagen, jetzt dürfen wir uns dreimal raten, wer ist ein Risiko? Die Frauen. Okay, aber es ist nicht sehr viel. Das ist ein Bruchteil von dem. Auch das Alter, von dem wir selber glaubten als Studienauswerter, dass das einen großen Effekt haben würde, hat keinen Effekt. Beim Alter gibt es große Diskussionen. Sind jüngere Leute häufiger depressiv, wenn sie Krebs erkranken? Würde man erwarten, weil deren Leben viel gravierender eingeschränkt wird. Der ganze Lebensentwurf, von dem wir gestern gehört haben, das Lebensende rückt plötzlich nahe und das Leben ist noch nicht richtig gelebt. Oder sind es Ältere, die viel stärkere funktionale Einbußen meinetwegen haben? Und was kommt raus? Nur 8 Studien von insgesamt 36 finden einen eindeutigen Zusammenhang zum Alter. Und dann auch wiederum einmal die Jüngeren, einmal die Älteren. Das heißt, das Alter bringt uns auch nicht so recht weiter. Schauen wir uns die Behandlung an. Dann sehen wir, fangen wir mit der Krebsart an, den Type Cancer. 16 Studien haben das hochgradig dokumentiert. Von 16 bringen ein Ergebnis, von 40 Studien, die das natürlich alles dokumentiert haben. Und auch hier finden wir nur bei 3 ein eindeutig positives Ergebnis. Die haben Sie schon gesehen. Head and Neck, also die HNO-Tumoren, die Hirntumoren und dann meistens noch unterschiedlich, je nach Region, andere. Aber die beiden stehen immer mit einem eindeutigen Zusammenhang. Häufiger nur das Pankreas-CA. Die Symptome, auch hier sehen Sie, es gibt einen Zusammenhang, aber wir sollten, und das ist die Lehre daraus, die Symptomatik nicht überschätzen. Die spielt eine gewisse Rolle, aber sie sollte nicht überschätzt werden. Metastasen natürlich häufiger im positiven Zusammenhang und auch Schmerz auch einen eindeutig positiven Zusammenhang. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Faktoren, den sozialen Faktoren. Und da sehen Sie, da sind die Daten schon gleich ganz anders. Also der Bezugspartnerstatus, von sehen wir, dass 12 eindeutig ein positives Ergebnis haben. Jetzt sind wir schon bei 30-40% der untersuchten Gruppe. Der niedrige sozialökonomische Status, immerhin auch 10 von 25. Und die soziale Unterstützung. Es sind nur 12 Studien, die das dezidiert untersucht haben, aber von diesen 12 sind 8 mit einem eindeutig positiven Ergebnis. Das heißt, was merken wir uns? Wir merken uns, mehr noch als somatische Faktoren haben soziale Faktoren einen hochgradigen Einfluss darauf, ob ich klinisch relevant depressiv werde, ja oder nein. Das sind eine der entscheidenden Variablen. Schauen wir uns die psychischen Faktoren an. Und hier wird es noch deutlicher als bei den sozialen. Das heißt, wenn ich im Leben schon mal vorlaufend eine psychologische oder Depressionsstörung gehabt habe, fangen wir mit der vorlaufenden Depression an, 13 von 40 Studien haben das untersucht, da ist gefragt worden, hatten Sie in Ihrem Leben schon mal eine Depression? Und von diesen 13 Studien sind 13 positiv. Das heißt, wenn jemand, und das ist wieder eine Take-home-Message, in seinem Leben schon mal eine Depression gehabt hat, und sei es mit 20, und jetzt hat er mit 60 wieder eine Krebserkrankung, dann haben Sie eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass der klinisch relevant depressiv wird. Das heißt, für jede Anamnese ist das eine der zentralen Fragen. Wie lebt er? Sozioökonomischer und sozialer Status. Und war er schon mal psychisch belastet und krank? Wenn er das war, haben Sie eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt wieder wird. Bei der psychologischen, psychiatrischen Erkrankung ist es genau dasselbe. Da haben wir 10 Studien, die das ausführlich, methodisch, exakt untersucht haben und 9 finden einen eindeutigen Zusammenhang. Auch das Gesundheitsverhalten hat einen gewissen Einfluss, aber da sehen Sie schon, das ist nicht so klar. Und das Krankheitsbewältigungsverhalten, in dem Sinne das Passive, was ja immer schlecht ist, hat schon wieder einen deutlicheren Zusammenhang. Also Sie merken sich für Ihre Anamnesen, und jetzt kommen wir dazu, was ist das Ganze? Warum machen wir das? Wir wollen herausfinden, geht es jemandem klinisch depressiv schlecht? Und wir wollen herausfinden, welche Risikofaktoren hat. Das heißt, wir müssen nicht alle intensivst untersuchen, aber die diese Risikofaktoren haben, die sollten wir bitte mit berücksichtigen. Frage, berücksichtigt oder führt das zu einer schlechteren Prognose und sollten wir das entsprechend in der Anamnese berücksichtigen? Das überspringe ich Ihnen, weil sozusagen ich sonst, glaube ich, am Ende der Zeit bin. Ja. Jetzt kommt nämlich der Schluss, sozusagen auch wieder Review. Ja. Was bedeutet das für die klinische Praxis? Erstens sollte man herausfinden, wer ist betroffen. Bei der Menge von Patienten ist es nicht einfach. Deswegen brauchen wir Anhaltspunkte, wer ist eher betroffen und wer ist weniger betroffen. Die letzte Frage ist, hat das Einfluss auf den Verlauf? Das sind wir gerade dabei auszuwerten. Wiederum noch methodisch viel, viel schwieriger. Aber ich kann Ihnen schon sagen, die Daten weisen darauf hin, in den ganzen internationalen Studien der letzten 10, 12 Jahre, die wir jetzt wieder auswerten, dass etwa die Sterblichkeit, das ist das härteste medizinische Datum, Sterblichkeit, wenn Sie eine klinische Depression haben, etwa um 50% höher ist. Das ist sehr viel. Da finden Sie kaum einen sonstigen Marker in der Medizin, der das hergibt. Das ist viel. Und jetzt kommt die letzte Frage, Therapie, was machen wir denn? Und obwohl ich Psychiater bin, würde ich sagen, die Guidelines in der Behandlung der klinischen Depression sagen, wenn die Depression leicht bis mittel ist, klinische Depression, dann ist die Therapie der Wahl Gespräche und Psychotherapie. Nicht die Medikamente, weil die Medikamente haben, bei Patienten, die eh schon so viel Medikamente nehmen, häufig schwerwiegende Komplikationen und Nebenwirkungen. Sie sind einfach zu administrieren, natürlich in der klinischen Routine. Aber, und deswegen diese Übersicht nochmal, wir haben hier eine Studie gefunden, die ausführlich positive Gesprächsführung mit, also nicht einmal eine richtige ausführliche Psychotherapie, sondern nur gute Gesprächsführung mit einer onkologischen Gruppe gehabt hat. Die haben länger gelebt und die haben weniger Kosten verursacht. Das heißt, es ist wichtig, dass wir mit den Patienten, die davon betroffen sind, leicht bis mittelschwer, wenn eine schwere Depression ist, müssen wir Medikamente geben. Da kommen wir einfach nicht drum rum. Das würde ich als Psychiater nach wie vor so sehen. Aber die anderen brauchen vorwiegend menschliche Zuwendung ist gleich Gespräche. Und die hilft. Sie jetzt also zum Abschluss dieser Studie. Okay, ich fasse zusammen. Wir konnten mit diesen Übersichten, großer Aufwand, zeigen, dass die klinische Depression etwa 15%, das heißt jeden sechsten Tumorpatienten betrifft. Wir haben untersucht das erste Jahr nach Erkrankung. Wenn Sie weiter untersuchen, verändern sich natürlich die Quoten, ist ganz klar. Ein Teil stirbt, ein Teil wird besser, ein Teil wird sogar geheilt, im wahren Sinn. Das war nicht unser Thema, sondern wir haben untersucht dieses erste Krankheitsjahr. Da müssen Sie davon ausgehen, jeder sechste. Wie finden Sie raus, ob der betroffen ist? Sie erinnern sich an diese Risikofaktoren und die Patienten sind am meisten soziale Probleme oder psychische Probleme schon in der vorlaufenden Geschichte. Die Erkrankung selbst ist nicht so einflussreich dafür. Und der letzte Punkt, wie behandeln wir? Am besten mit guten, positiven Gesprächen, die aber Zeit kosten. So ist es.
Ja, Gerhard, vielen Dank. Das war wirklich eine globale Sicht auf diese Daten. Ja, sehr interessant, das einmal aus dieser Perspektive zu hören. Auch alles datenbasiert, also nicht, und auch nicht aus kleinen Studien, sondern aus einem wirklich umfassenden Review. Da gibt es jetzt sicher Fragen. Ich meine, du hast am Ende etwas gesagt, das hat mich natürlich als Onkologe schwer beeindruckt, ja, dass die Mortalität, ja, so jetzt Pi mal Daumen, bis zu 50% höher ist bei solchen Patienten. Ich meine, das ist eine markante Aussage, mein Lieber.
Die Daten haben wir noch nicht komplett ausgewertet, aber
der Trend, aber auch wenn, es egal ist, ob das 40
ist. Also das Odds-Ratio wird etwa 1,5-1,6 sein.
Das ist extrem hoch. Ja. Und da muss man sich natürlich fragen, wenn man jetzt wissenschaftlich denkt, was ist denn da die Ursache? Ist es die Depression an sich, die das Krankheitsbild, das glaube ich eben nicht, ja, dass die Krankheit dadurch beeinflusst wird, aber ist es das Verhalten des Patienten, das das verursacht? Zum Beispiel, jetzt sage ich ein Thema Compliance von Patienten, dass sie einfach Dinge, die nicht machen oder unzureichend machen, die wir ihnen empfehlen, als Therapeuten empfehlen, ist das ein Faktor?
Ja, es ist natürlich wie immer ein Multifaktor geschehen. Das ist meine wesentliche Botschaft an die Medizinstudenten gewesen. Den einen Faktor, den gibt es nicht. Es gibt immer nur Multifaktoren. Und dann haben wir die Erkrankung per se, die Depression, die klinisch relevante Depression, die natürlich den Menschen in seinem gesamten Krankheits- und Gesundheitsverhalten verändert. Du hast das Coping-Verhalten, das Medikamentenverhalten, alles, es wird alles verändert. Zur klinischen Depression gehört ja der schwere soziale Rückzug für fast alle dazu. Das sind ganz wesentliche Faktoren, die natürlich den Krankheitsverlauf prägen. Und dann haben wir noch das, was wir letztes Jahr gehört haben, die Beeinflussung des Immunsystems durch klinische Depressionen. Auch das ist relativ gut untersucht, dass bei Depressiven das Immunsystem nicht mehr so gut arbeitet. Das heißt, wir haben einen deutlich hochgestellten Cortisonwert, der sozusagen das Immunsystem immer runterdrückt. Wahrscheinlich ist der Cortisonwert eh für die Depression das Entscheidende. Das ist ein dauerhaftes, nicht mehr Distress, sondern ein richtiges schweres Stresssyndrom.
Fragen aus dem
Die Frau Dozent Schratter hat eine Frage.
Ja, bitte.
Ja, danke für den ausführlich guten Vortrag. Gerade Glioblastome, die ja gekennzeichnet sind durch eine sehr hohe Depressionsrate, zeigt sich jetzt in neuesten Studien, dass durch gleichzeitige Gabe neben der kombinierten Radiochemotherapie und im weiteren Verlauf die Gabe von Cannabispräparaten zu einem deutlichen Überleben, zu einem längeren Überleben führt. Glauben Sie, dass das aufgrund der Cannabispräparate zurückzuführen ist, aufgrund der möglicherweise doch depressiv beeinflussenden Medikation? Und wenn das der Fall wäre, dann würde ich, und das war leider Gottes im Obersten Sanitätsrat in einer der letzten Sitzungen, das Thema Cannabis für Krebspatienten wurde negativ abgestimmt. Ich bin nach wie vor der Meinung, aus der Klinik kommend, und wir sehen ja, dass sich Patienten dann Cannabispräparate besorgen und deutlich besser leben, ob das nicht in der Zukunft auch eine Möglichkeit wäre.
Kann ich weder ergänzen noch sonst was? Ihr Statement ist so, wie es ist. Völlig richtig, ja. Ich kenne jetzt die Studie nicht, kann ich also nichts dazu sagen, weiß es nicht, ob das und in welchem Ausmaß das ist. Aber ich habe ja vor 3-4 Jahren einmal zu den Cannabinoiden hier einen Vortrag gehalten und finde, die sollten so gut wie möglich eingesetzt werden. Weil ja, richtig eingesetzt haben sie keine schädigende Wirkung. Im Gegensatz zu schweren psychiatrischen Medikamenten, die immer gravierende Nebenwirkungen haben, ist ganz klar.
Bitte sehr, stellen Sie Ihre Frage.
Danke. Ich hätte eine Frage bezüglich Alter. Ich schätze mal Erwachsenenalter, die Studienteilnehmer.
Das ist nur Erwachsenenalter, ab 18. Lebensjahr. Mhm. Kinder sind völlig ausgeschlossen, weil Kinder ist eine eigene Welt.
Ja.
Da hätten wir wieder Untersuchungen machen müssen, die mache ich aber in meinem Leben nicht mehr, weil das ist so aufwendig.
Wollte ich Ihnen gerade anbieten?
Nein, das mache ich nicht mehr.
Okay, also und gibt es irgendwelche Studien im Kinderbereich?
Da gibt es viele Studien, aber richtige, gute Zusammenfassungen gibt es nicht, weil das methodisch so kompliziert ist, weil im Kindesalter müssen Sie ja natürlich nochmal die spezifischen Altersgruppen untersuchen. Sie können nicht den 3-Jährigen mit dem 14-Jährigen vergleichen, sondern Sie müssen eine Altersgruppe, Kohortenstudie von 0 bis 5, 5 bis 10, 12 machen und dann die ganzen ab der Pubertät. Und das alles methodisch sauber hinzukriegen, na, viel Spaß.
Ja. Weißt du, mal Zeit haben. Oder doch nur Lust. Danke.
Noch jemand, der eine Frage? Ja, bitte sehr.
Monika Schmid. Aus meiner klinischen Erfahrung haben wir große Probleme, an die Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren Zugang zu finden. Einmal
korrekt.
Auch durch die Operation Tracheostoma. Und gibt es da Ideen, wie man diese Patienten besser einbeziehen kann, weil sie sind ja augenscheinlich sehr belastet.
Die sind sehr belastet, das wissen alle. Und auch die Therapeutinnen, die betreuen, ich habe in Innsbruck einen Konsiliär gehabt, der seit vielen Jahren mit einer halben Stelle auf der HNO tätig war, den Rest war auf der HSS, das war ein sehr angenehmes Arbeiten, aber auch für die Konsiliarii oder Liaison-Mitarbeiter, er war ja Liaison-Mitarbeiter, ist die Behandlung ungemein belastend, weil die Menschen schwerst entstellt sind und in ein Zimmer hineingehen, in dem schon ein gewisser Fötor das Zimmer beherrscht. Also das heißt, es ist für beide. Der hat lange gebraucht, bis er so viel Haltung entwickelt hat, würde ich es nennen, wirklich eine gute Haltung, dass er nicht sofort in seinem Gesichtsausdruck dem Patienten eine Ablehnung wiedergespiegelt hat. Und das ergänzt sich natürlich. Wenn der Patient spürt, ich belaste die andere, der schaut eh schon so, dass er am liebsten wegrennen wird, dann ist es schwer, dass da Kontakt zusammenkommt. Und das hat dort recht gut jetzt eigentlich geklappt. Das heißt, Wir haben in der Kieferchirurgie und in der HNO diese Tumoren sehr gut mitbehandeln können, aber das ist sehr personenabhängig. Das kann einfach nicht jeder und der hat wirklich die entsprechende Haltung gehabt. Was aber verbleibt, ist natürlich, das sind extrem schwierige Patienten, nicht nur durch die operative Entstellung, sondern durch ihre psychische Auffälligkeit, die sie ja schon vorher hatten. Also die haben oft Persönlichkeitsstörungen, die haben jahrelang einen schweren Alkoholmissbrauch und. Mit den neuen HPV-Patienten-Tumoren wird es ein bisschen besser werden. Da haben wir auch welche, da ist es nicht so problematisch, der ärztliche Kontakt. Aber mit den anderen ist es wirklich sehr schwierig. Die Zahlen der psychischen Komorbidität bei diesen Patienten reichen in der Regel 90-100%.
Ja. Noch eine Frage? Okay, dann sind wir am Ende. Ich bedanke mich noch einmal im Namen des Auditoriums für diesen schönen Vortrag. Und darf als